Roland Krüger über den ewig jungen Peter Pan. Und was macht diese Figur so faszinierend bis heute? Das besprechen wir mit dem Philosophen und Kulturwissenschaftler Thomas Machow. Der ist jetzt für Deutschlandradio Kultur am Telefon. Seien Sie willkommen, Herr Machow.
Ja, seien Sie willkommen, Herr Mayer.
Also Anfang des 20. Jahrhunderts taucht dieser Peter Pan auf in dem Stück und den Büchern von James Matthew Barry. Lag das damals in der Luft, so eine Geschichte von einem Jungen, der nicht erwachsen werden will?
Ja, das lag wohl in gewisser Hinsicht in der Luft. Man darf nicht vergessen, dass das Jahrhundert des Kindes war. So hieß auch eine berühmte Programmschrift von Ellen Key, der schwedischen Reformpädagogin, die 1902, glaube ich, schon in deutscher Sprache erschienen ist und gewiss auch auf Englisch, in englischer Übersetzung. Und das war einfach eine Programmschrift, aus der hervorging, dass man die Welt verbessern und ändern zu können glaubte, wenn man nur die Bedingungen der Erziehung neu gestaltet und verändert. Deshalb ist das auch ein Jahrhundert der Erziehungsutopien gewesen, und wenn man daran denkt, also von der Education-Reformpädagogik über die Steinersche Programme bis zum Summerhill von Alexander Neil, tauchen immer wieder Peter Pan-Utopien auch in den Erziehungsprogrammen auf.
Also es gibt ihn mehrfach, den Peter Pan, und hier in dieser Variante von Barry ist das aber, wir haben davon schon gerade etwas gehört, eine zutiefst ambivalente Person. Was gehört denn für Sie alles dazu, zu dieser Ambivalenz von Peter Pan?
Ja, zu dieser Ambivalenz gehört natürlich einerseits der Wagemut und das Rebellische und andererseits aber eben auch das Vergessliche, das nichts festhalten können, das schon erwähnt wurde. Peter Pan ist natürlich auch eine Erinnerung an ganz alte Erzählungen, von wo es um Natur und Kultur geht, schon in der griechischen Mythologie, schon der Name erinnert ja an den alten Faun, an den Pan-Gott, der eben auch vergisst und vergessen wird, wie Plutarch in seinem großen Trauergesang über den Tod des Pan beschrieben hat. Von daher kann man sagen, diese Idee, die den Pan einerseits vergessen lässt und andererseits aber eben auch zum großen Rebellen erklärt, die hat ihre Vorgeschichten, und sie ist im 20. Jahrhundert besonders wichtig geworden. Nicht zuletzt wegen des schönen Satzes, den Sie zitiert haben. Man musste den Jungen auch den Tod als großes Abenteuer immer wieder verkaufen können im 20. Jahrhundert. Und das werden wir im nächsten Jahr, wenn wir daran denken, dass vor 100 Jahren der Erste Weltkrieg begonnen hat, nochmal erinnern müssen.
Ja, aber warum gehört eigentlich so ein Satz, den Sie gerade angespielt haben, der Tod wird ein schrecklich großes Abenteuer sein, warum gehört der zu Peter Pan?
Der gehört zu Peter Pan, weil man in der Zeit, in dem Jahrhundert des Kindes, eben auch dabei war, die jungen Menschen dazu zu überreden, oder nicht nur zu überreden, sondern zu verpflichten, in die Kriege zu ziehen und zu kämpfen. Die Infanterie ist ja wörtlich eigentlich sozusagen das Kinderbataillon, der Kindertrupp. Infanz heißt wörtlich übersetzt Kind. Und man kann schon den Puerilismus, so hat das der niederländische Kulturhistoriker Johann Heisinger in einer Schrift zur Kritik des Heroismus ausgedrückt, man kann den Puerilismus durchaus auch als eine Doktrin verstehen, die eben aus dem Nicht-Erwachsen-Werden-Wollen, insbesondere der jungen Männer, ihr militärisches Kapital schlägt.
Jetzt gibt es jede Menge, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, kulturelle Bearbeitungen. Am bekanntesten für viele sind sicher die Filme von Disneys Peter Pan bis zum Beispiel Hook mit Robin Williams. Was würden Sie sagen, in diesen kulturellen Aufgreifungen, ist da diese Ambivalenz des Peter Pan eigentlich bewahrt oder wird die eher beiseite geschoben im Sinne der Unterhaltung?
Teilweise wird sie beiseite geschoben, also gerade in den Disney-Darstellungen verschwindet das ein bisschen. Im Hook von Spielberg kommt das ein bisschen deutlicher zum Ausdruck. Und ich denke, dass überall dort, wo die Figur nicht einfach nur auf das Niveau sozusagen von drolligen Kindern mit ihren Feen und Faunen und Elfen und so weiter heruntergedrückt wird, überall dort wird diese Ambivalenz auch ein Stück weit sichtbar.
Jetzt hat ja Peter Pan nicht nur in Filmen, in der Musik, Bühne, Büchern, überall Karriere gemacht. Auch in der Psychologie, Anfang der 80er Jahre, hat der amerikanische Psychologe Dan Kiley sein Buch Das Peter Pan-Syndrom herausgebracht. Was würden Sie sagen? Das ist ja so eine Syndrombeschreibung mit mehreren Elementen. Wie viel vom echten Peter Pan steckt da noch drin?
Nicht mehr so wahnsinnig viel. Und das ist natürlich ein Buch, auch ein populärwissenschaftliches Buch, das darüber Auskunft gibt, wie schnell uns bestimmte Syndrome assoziieren und sich verbinden lassen mit den alten Märchenstoffen und älteren Mythen. Es gab ja auch das Cinderella-Syndrom und anderes, was dann auf junge Frauen bezogen wurde. Ich würde sagen, dass das Peter Pan-Syndrom eben ein gut gewählter Titel für ein ganz bestimmtes Phänomen war, über dessen Verbreitung man wahrscheinlich nicht streiten kann.
Wobei das bis heute aktuell ist. Wir haben gerade gemerkt bei der Vorbereitung dieses Themas, wenn man zum Beispiel heute Partnervermittlungsportale aufruft, dann stößt man da auf Warnung. Achtung, dieser Mann ist ein Peter Pan-Typ. Also dieses Schlagwort ist bis heute lebendig geblieben. Können Sie sich das erklären, warum Peter Pan, also zum Beispiel in diesem Bereich Partnerberatung, Psychologie, bis heute so aktuell ist?
Ja, so richtig erklären kann ich mir das eigentlich nicht. Ich denke, dass es auch eine ganz bestimmte Faszination ist, die davon ausgeht und natürlich auch ein Schrecken, der damit zusammenhängt, dass man einen Partner bekommen soll, der nicht erwachsen werden will.
Man spricht ja heute sogar im Blick auf die angeblich ganz vielen unentschlossenen, entscheidungsschwachen 30-Jährigen von einer Generation Peter Pan. Was halten Sie dann von so einer Zuschreibung?
Wenig. Davon halte ich ganz wenig, weil wir haben, glaube ich, in den letzten 20 Jahren mindestens 15 Generationen von unterschiedlicher Art ausgerufen. Und das ging von schlichten Jahreszahlen bis zur Generation Golf und zu vielen anderen Generationen. Das sind Versuche, Ordnung in etwas hineinzubringen, was eigentlich recht unübersichtlich aussieht. Und das ist die Frage, wie sich eben Kollektive heute im Zeitalter der digitalen Medien und so weiter formieren. Dass wir wirklich eine Generation Peter Pan vor uns haben, das glaube ich nicht.
Aber die Lebendigkeit in der Kultur, die gibt es ja auf jeden Fall. Ausgangspunkt für unser Gespräch ist ja eine Premiere heute Abend am Berliner Ensemble. Und wenn man sich umschaut, es gibt natürlich die Odyssee nach Odysseus. Ja, es gibt den Ödipus-Komplex. Aber fallen Ihnen jüngere Figuren aus der Kunst ein, die tatsächlich so eine Karriere gemacht haben, so wirkungsmächtig gewesen sind wie Peter Pan?
Also wenige, aber es gibt natürlich ein paar. Man könnte mal darüber nachdenken, ob nicht auch der Parsifal eine solche Gestalt ist, die im 19. Jahrhundert eben wieder reaktiviert und im 20. Jahrhundert auch unter zum Teil sehr bedenklichen Rahmenbedingungen aktualisiert wurde. Auch ein reiner Tor, einer, der so zwischen Erwachsenheit und Kindheit umherirrt.
Aber lange nicht so populär wie Peter Pan, oder?
Das bin ich nicht sicher. Mhm. Da würde ich ein großes Fragezeichen dahinter setzen, wenn ich daran denke, dass gerade erst wieder Filme oder Veranstaltungen propagiert wurden, in denen diese Figur aufgetaucht ist, dann denke ich, die hat auch eine gewisse Popularität, nicht nur im Wagner-Jahr. Ja.
Aber außer Parsifal, da endet es dann schon?
Ich würde zum Beispiel im 19. Jahrhundert eine Frauengestalt, die war auch sehr geeignet, mythischen Charakter zu entwickeln. Das war die Carmen und es gab schon ein paar Gestalten, aber Sie haben natürlich vollkommen recht. Viele sozusagen so mythogene Stoffe gab es in der Moderne einfach nicht. Und Peter Pan zitiert eben auch darum vielleicht den Namen eines altgriechischen Hirtengottes.
Der ewig junge Peter Pan, immer wieder taucht er in Filmen und Büchern auf. Oder auf der Bühne heute Abend, auf der Bühne des Berliner Ensembles in einer Inszenierung von Robert Wilson. Eine Kritik zu dieser Inszenierung hören Sie heute Abend nach 23 Uhr in unserer Sendung Fazit. Und über Peter Pan haben wir gesprochen mit dem Kulturwissenschaftler Thomas Macho. Haben Sie herzlichen Dank.
Ja, herzlichen Dank auch Ihnen.